Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Heute reden wir über drei spannende Themenbereiche. Erstens mal Krankheit am Arbeitsplatz. Das heisst, darf mir meine Vorgesetzte künden, während ich krank bin? Und wie lange komme ich dann eigentlich noch meinen Lohn über? Weiter geht es um Umziehzeiten von Pflegepersonal zum Beispiel. Wenn man sich umziehen muss, gilt das als Arbeitszeit, ja oder nein? Und als letztes schauen wir Konflikte und Alterskündigungen an. Zum Beispiel, was für Regeln gelten, wenn mich mein Chef nach einem Streit entlässt oder meine Arbeitskollegin kurz vor der Pensionierung entlassen wird. Greift da ein spezieller Schutz? Der Professor Roger Rudolph hat zu diesen Themen die neuesten Gerichtsentscheide herausgesucht und genau über die reden wir jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolph, Kündigung und Krankheit. Warum sind das so zwei Themen, die sich so reiben?
Ja, weil wir kommen gerade darauf zurück, weil es da einen gewissen Kündigungsschutz gibt. Aber vielleicht zuerst muss man sagen, Krankheit löst arbeitsrechtlich eigentlich vor allem zwei Sachen aus. Das eine ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was wir noch anschauen, das Thema Kündigungsschutz. Und das andere Thema ist Lohnfortzahlung. Da können wir vielleicht ganz kleine Klammer auftun. Das heisst, wenn ich krank bin, dann habe ich grundsätzlich Anspruch darauf, dass ich Lohnfortzahlung zu gut habe, aber nicht ewig. Das ist im Gesetz geregelt, im OR. Das ist dann abhängig von den Dienstjahren, beziehungsweise, was es auch relativ häufig gibt, dass eine Arbeitgeberin Lohnkrankentaggeldversicherung vorgesehen oder vielleicht schreibt auch ein GAV etwas vor. Also einfach, das ist die eine Frage, dass für eine beschränkte Zeit Lohnfortzahlung zu gut hat als Arbeitnehmer. Und das zweite ist, wie gesagt, Kündigungsschutz. Und da ist das OR insofern klar, dass es sagt, wenn man ist während der Krankheit, wenn man verhindert ist oder arbeitet während der Krankheit oder auch Unfall, ist man für eine gewisse Zeit geschützt vor Kündigung. Aber auch da, es ist wieder Lohnzahlung, nicht für ewig, das ist genau abhängig von dem Dienstjahr. Im ersten Dienstjahr sind es 30 Tage, vom zweiten bis zum fünften sind es 90 Tage und nachher sind es 180 Tage insgesamt. Das heisst, da habe ich also abhängig vom Dienstjahr einen gewissen Schutz. Und das ist eigentlich unbestritten, das steht auch so im Gesetz. Aber die Frage, die jetzt da ganz neu ein Entscheid ist vom Bundesgericht, wo publiziert worden ist, ist, wenn die Sperrfrist mal abgelaufen ist, also ich bin jetzt halt im vierten Dienstjahr und die 90 Tage sind vorbei und ich bin immer noch krank, kann mir dann die Arbeitgeberin künden, obwohl ich ja immer noch krank bin? Also ich bin ja immer noch in dieser misslichen Situation oder ist so eine Kündigung unzulässig.
Warum sollte sie nicht können künden?
Ja, es ist, wenn man nicht so juristisch argumentiert, ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen unschön natürlich, dass ich währenddem ich krank bin, eine Kündigung bekomme. Das sollte irgendwie, soll ich sagen, rein so von einer Wertungsoptik, würde man sagen, das kann doch nicht sein. Solange es jemandem schlecht geht, sollte man ihm doch nicht können künden. Aber Ihre Frage ist sehr berechtigt, weil man kann eben künden. Und das ist das, was die Bundesrichter jetzt klargestellt hat. Also, wenn Sperrfristen mal abgelaufen sind, dann dürfen Arbeitgeberin künden, auch wenn Mitarbeiterin oder Mitarbeiter noch krank ist. Also in dem Sinn ist es eben nicht so, wie man vielleicht das Herz einem sagt, dass man nicht kann künden, sondern eine Kündigung ist dann möglich.
Also es ist sehr ein arbeitgeberfreundlicher Entscheid in dem Sinn.
Ja, freundlich im Ergebnis hilft der Arbeitgebende, aber ich halte ihn trotzdem für richtig, weil das Gesetz hat da eine Wertung vorgenommen. Das Gesetz hat gesagt, während bestimmten Zeiten, eben abhängig von den Dienstjahren, ist man geschützt, aber nachher eben nicht. Also wenn das der Gesetzgeber anders hätte wählen, dann hätte er das müssen anders formulieren. Und so gesehen ist es konsequent, dass eben nach Ablauf von diesen Schutzfristen kann gekündet werden. Das Bundesgericht tut immerhin eine kleine Klammer auf und sagt, anders ist es nur in ganz gravierenden Fällen, insbesondere dann, wenn die Arbeitgeberin selber dafür verantwortlich ist, dass die Mitarbeiterin erkrankt ist. Also das kann man sich vorstellen, eine schwere Mobbing-Situation. Mitarbeiterin, Mitarbeiter wird deswegen krank und die Mobbing-Situation ist von der Arbeitgeberin zu vertreten. Dann, wenn dann gekündigt wird, nach Ablauf von der Sperrfrist, dann ist zwar die Kündigung trotzdem zulässig, aber sie ist dann sogenannt missbräuchlich in so einer seltenen Konstellation.
Und wie soll in so einer Konstellation nachher die Arbeitgeberin vorgehen?
Ja, die Arbeitgeberin müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Mitarbeiterin nicht mehr in dieser Mobbing-Situation ausgesetzt ist und damit dann die Kündigung gar nicht mehr nötig werden. Mhm. Wenn sie aber, wie es halt in vielen Fällen dann halt doch so ist, trotzdem zur Kündigung schreitet, weil sie einfach das Gefühl hat, das nützt nichts mehr, oder sie sieht es anders, ist der Meinung, ich bin nicht verantwortlich für die Krankheit, dann, wie gesagt, dann ist die Kündigung trotzdem gültig. Das ist ein Eigenart vom Schweizerischen Arbeitsrecht, also auch eine missbräuchliche Kündigung ist gültig, das Arbeitsverhältnis wird enden, also die Stelle ist weg. Aber in so einer Situation kann der Mitarbeiter und Mitarbeiterin immerhin eine Entschädigung verlangen. Das sind dann nach dem Gesetz maximal 6 Monatslöhne, die ich verlangen kann, wenn die Kündigung missbräuchlich ist. In der Regel gibt es so 3 Monatslöhne grosse Grössordnung, die Gericht zusprechen bei einer missbräuchlichen Entlassung.
Also gibt es dann gar keine Möglichkeit für die Arbeitgeberin zum Künden, ohne dass es missbräuchlich ist, in so einer Konstellation?
Ja, das ist noch eine schwierige Frage, weil eben das Bundesgericht hat schon entschieden in so Fall, dass wenn die Kündigung darauf zurückgeht, auf eine Krankheit, die die Arbeitgeberin verschuldet hat, eben in einer Mobbing-Situation, dann sei die Kündigung missbräuchlich. Aber sie sprechen schon etwas Richtiges an, was aber leider noch nicht geklärt ist. Es kann ja dann nicht sein, dass das Arbeitsverhältnis über Jahre unkündbar ist, beziehungsweise nur missbräuchlich kann gekündigt werden. Also, dass irgendwann, auch wenn ursprünglich die Krankheit verschuldet war, dass man irgendwann sagt, jetzt ist genug Zeit abgelaufen, dass die Kündigung muss möglich sein, weil sonst sind wir irgendwo bei ewigen Verträgen, was es eigentlich sonst auch nicht gibt. Das sehe ich, aber schwierig zu beurteilen, immerhin, also wenn wirklich unmittelbar nach Ablauf von der Sperrfrist gekündigt wird, also sagen wir am 181. Tag, wenn ich im 7. Dienstjahr bin, nach 180 Tagen ist es abgelaufen, am 181. Tag kündige ich und ich bin tatsächlich als Arbeitgeberin verantwortlich für die Krankheit, dann habe ich schon ein erhebliches Risiko, dass es missbräuchlich ist. Wenn ich jetzt aber noch ein Jahr zuwarte und auf Besserung hoffe, dann könnte man es anders sehen.
Wenn ich jetzt als Arbeitnehmerin betroffen bin von so einer Kündigung, also mir wird gekündigt, missbräuchlich gekündigt, was kann ich dann unternehmen?
Das ist ein wichtiger Punkt, weil da gibt es 2 relativ strenge Fristen, die man muss beachten muss. Man muss das erste Mal bis zum Ablauf von der Kündigungsfrist, also solange das Arbeitsverhältnis noch dauert, muss man bei der Arbeitgeberin eine schriftliche Einsprache einreichen. Also ich muss einen Brief schreiben, am besten per Einschreiben, dass ich es auch beweisen kann, wo ich wirklich drin Einsprache gegen die Kündigung erheben tun. Und das ist eine Verwirkungsfrist, sagen die Juristen. Also ich muss die einhalten, sonst ist es passiert. Also das Erste, das muss man zuerst mal wissen. Ich kann nicht einfach mal ein paar Monate zuwarten und nichts machen, sondern ich muss die schriftliche Einsprache machen. Und zweitens muss ich nach Ende vom Arbeitsverhältnis innerhalb von 180 Tagen klagen. Also das ist nicht irgendwie ein Jahr oder 5 oder 10 Jahre, irgendeine Verjährungsfrist oder so, sondern das ist eine strenge Verwirkungsfrist, das muss man denken. Also schriftliche Einsprache innerhalb von der Kündigungsfrist und nach Ablauf des Arbeitsverhältnis innerhalb von 180 Tagen klagen. Sonst ist es passiert, auch wenn die Kündigung missbräuchlich ist, verwirkt man den Anspruch auf Entschädigung.
Jetzt die Einsprache, wo macht man die beim Arbeitgeber?
Genau, die muss man den Arbeitgeber adressieren und unbedingt schriftlich machen. Da gibt es ziemlich viele Diskussionen und Urteile zur Frage, ob ein E-Mail genügt oder nicht. Ich würde da unbedingt nicht darauf vertrauen. Es geht um die Frage, was ist schriftlich, was nicht. Also man sollte das unbedingt klassisch machen, am besten gegen Quittierung, wenn man es übergibt, schreiben oder sonst halt per Einschreiben.
Und jetzt das Zweite innerhalb von 180 Tagen. Klagen, was heisst das? Muss dann Klage eingereicht werden oder muss es schon ankommen im Gericht? Oder?
Ja, man muss einfach bis in dieser Frist die Schlichtung angerufen haben. Das ist fängt so, das ist wie, auch wie arbeitsrechtliche Streitigkeiten so, die Schlichtung muss anverlangt werden und das muss man einfach machen. Man muss noch nicht sozusagen beim richtigen Gericht sein, also im Kanton Zürich längt die Anrufung vom Friedensrichter, aber das muss man machen in dieser Frist.
Und das macht man wie? Schriftlich?
Auch am besten macht man das auch per Einschreiben schriftlich, dass man das wirklich kann dokumentieren
kann. Als nächstes reden wir jetzt über das Thema Umziehzeiten. Herr Rudolf, warum haben Sie sich für das entschieden?
Es ist innerhalb von wenigen, ich würde sagen von 1-2 Jahren, sind sicher 4 oder 5 Entscheide genau zu dem Thema ergangen, auch mehrere vom Bundesgericht. Es geht darum, dass man für gewisse Berufe ja nicht einfach in den normalen Strassenkleidern die Arbeit verrichtet tut, sondern man muss sich umziehen, man muss zum Beispiel eben jetzt im Spital, wo die meisten Fälle sich zugetragen haben, muss man einen weissen Kittel oder wie auch immer das aussieht, anziehen. Und jetzt kann ja zwischen dem Eintreffen im Spital bis auf der Abteilung ist, ziemlich viel Zeit vergehen. Also man muss zuerst in den Garderobenraum gehen, dort tut man sich umziehen und gerade bei den grossen Spitälern ist es dann noch eine ziemliche Laufdistanz, also es können mehrere Minuten sein, bis man dann auf der Abteilung ist. Und das kann, und das ja jeden Tag und jeden Tag zweimal. Das heisst, die Frage, wo dahinter ist, ist das Arbeitszeit oder nicht, muss gezahlt werden, die geht ins Geld, wenn man längere Zeit angestellt ist. Und darum ist es verständlich, dass Mitarbeitende die da versucht haben, die Umziehzeit als Arbeitszeit vor Gericht zu zerstreiten. Und darum habe ich mich für die entschieden.
Und was ist so rausgekommen bei diesen meisten Entscheiden?
Es ist rausgekommen, dass bei den meisten Entscheiden die Arbeitszeit nicht hat müssen nachträglich gezahlt werden. Gerade bei den Spitälern ist es überwiegend so entschieden worden. Das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick, weil irgendwie macht man es ja nicht einfach freiwillig, sondern es gehört zur Berufsausübung. Und trotzdem, meine ich, sind das nicht Fehlentscheide, sondern die Gerichte haben zu Recht genau angeschaut, nämlich sie haben geschaut, was steht eigentlich in den entsprechenden Reglementen oder in den entsprechenden Verträgen. Weil man kann so Sachen eben regeln vertraglich, ob oder in welchem Umfang Arbeitszeit zu zahlen ist. Und wenn halt im Arbeitsvertragsreglement oder im Arbeitszeitreglement klar steht, dass Arbeitszeit erst ab Eintreffen auf der Abteilung gezahlt wird, dann ist das halt so. Also das haben Gericht eigentlich entschieden, wenn, das ist glaube ich die Quintessenz, dass den Entscheid, wenn es klar geregelt ist, mindestens dann, wenn es klar geregelt ist, dass halt erst das Eintreffen als bezahlte Arbeitszeit gilt, dann ist das eine zulässige Regelung und dann hat man keinen Anspruch auf nachträgliche Bezahlung. Aber, man kommt da nicht um ein Aber herum, es kann natürlich auch anders geregelt sein oder gar nicht geregelt sein und dann sind wir sofort in einer viel offeneren Diskussion. Da gibt es zum Teil erstinstanzliche Entscheide, die gefunden haben, wenn das nicht speziell geregelt ist, was passiert mit dieser Umziehzeit, dann spreche ich viele Gründe dafür, dass man dann das eben doch anschaue als Arbeitszeit, die man müsse zahlen. Also darum, es sind zum Teil widersprechende Urteile, aber man kann nicht sagen, dass es Fehlurteile sind, sondern man muss wirklich in die einzelnen Vertragsgrundlagen schauen, was ist geregelt worden diesbezüglich.
Mhm. Also es ist ja wirklich noch gut zu wissen, auch für jemanden, der zum Beispiel im Gesundheitsbereich möchte arbeiten, dass man da genau muss her schauen.
Das ist so und man muss auch sagen, da ist jetzt eine gewisse Dynamik ins Spiel gekommen, weil das ist ja ein Thema, gerade im Gesundheitswesen, wo sehr viele Mitarbeitende betrifft, die auch sehr wertvolle Arbeit machen. Und da ist auch ein bisschen auf der politischen Ebene etwas gegangen. Und darum sind verschiedene Spitäler dazu übergegangen, da jetzt Pauschallösungen vorzulegen. Also man sagt, das ist jetzt von mir frei erfundenes Beispiel, dass man sagt, pro Tag gilt eine Viertelstunde als bezahlte Arbeitszeit, dass man auch eine Pauschale abmacht miteinander, um irgendwo einen vernünftigen Kompromiss zu finden.
Mhm. Weil eigentlich, wenn man sich so überlegt, das ist schon noch verrückt. Also mich hat das zuerst eine Stunde, bis ich Begründung gehört habe von Ihnen. Aber es ist schon noch verrückt, dass, ich meine, man zieht sich ja um für den Arbeitgeber. Das könnte ja keine Freizeit sein.
Ja, also das ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit, dass so entschieden worden ist. Eben, ich glaube, mit dem Hintergrund von dieser halt Regelungsfreiheit, die die Parteien haben, dass man das halt so abmachen kann, ist es letztlich richtig. Vielleicht noch eine Ergänzung, auch wenn es vielleicht für unsere Hörerschaft das Ganze ein bisschen kompliziert, aber wer vielleicht ein bisschen genauer sich mit dieser Materie auskennt, für den ist vielleicht noch folgende Information interessant. Wir reden jetzt hier von der Frage, ob die Umziehzeit zu zahlen ist als Arbeitszeit. Und von dieser Frage muss man trennen, ob die Zeit als Arbeitszeit im Sinn vom Arbeitsgesetz gilt, wenn es darum geht, die zulässigen wöchentlichen Höchstarbeitszeiten zu berechnen. Dort können wir zum anderen Ergebnis kommen, dass man sagt, ja nein, das ist im Sinn vom Arbeitsgesetz, ist das Umziehen schon Arbeitszeit, aber einfach nicht entlöhnte. Das ist dann ein bisschen die komische Situation, aber es ist rechtlich möglich, dass es halt unter der Optik vom Arbeitsgesetz zählt, auf dem Ticker läuft, aber nicht zum Vergüten ist.
Jetzt ist ja das hauptsächlich hat das Gesundheitspersonal betroffen, oder? Ich meine, es gibt ja noch andere Branchen, wo man sich umziehen muss.
Ja, also die meisten Fälle haben Gesundheitsbranchen betroffen. Es gibt aber einen relativ neuen Entscheid aus dem September vom letzten Jahr. Und dort ist es, wenn es mir recht ist, um Polizisten und Gefängnismitarbeiter im Kanton Genf gegangen. Die müssen sich auch umziehen und dort ist es gleich rausgekommen. Also auch die haben vergeblich versucht, im Nachhinein die Umziehzeiten noch als Arbeitszeit bezahlt zu bekommen.
Also als Fazit, man muss einfach aufpassen, wenn man in diesen Bereich arbeitet und die Reglemente genau anschaut.
Ja, das ist das Ergebnis, dass es letztlich davon abhängt, was ist abgemacht wurde, beziehungsweise was steht in entsprechenden vielleicht auch Verordnungen, wenn es um öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnisse geht. Und dann ist das so, wie gesagt, nur mal, die Situation ist ein bisschen entschärft worden dadurch, dass gerade im Gesundheitswesen verschiedene Spitäler übergegangen sind, dass man sich jetzt mit irgendeiner vernünftigen Pauschallösung behilft.
Wir haben einen dritten Themenkomplex, den wir noch anschauen. Da geht es um Alters- und Konfliktkündigungen. Sie haben auch ein paar Entscheide rausgesucht. Herr Rudolf, warum ist das so konfliktreich, sozusagen, die Themen?
Ja, ich muss vielleicht zuerst kurz den Hintergrund schildern. Wir haben in der Schweiz den Grundsatz von der Kündigungsfreiheit. Das heisst, ich kann beide Parteien können, das gilt nicht nur für Arbeitgebende, beide Parteien können an sich ohne besondere Gründe das Arbeitsverhältnis ordentlich kündigen und da muss man halt noch Kündigungsfrist einhalten. Und dann kennt das Obligationenrecht aber doch gewisse Kündigungsgründe, die eine Grenze setzen, nämlich dann, wenn die Kündigungsgründe missbräuchlich sind. Missbrauch ist eine Kündigung zum Beispiel nach dem Gesetz, wenn man sie ausspricht wegen einer persönlichen Eigenschaft, also einem Mitarbeiter entlassen wird, wegen seiner sexuellen Orientierung zum Beispiel, dann wäre das missbräuchlich. Oder eine Kündigung, die ausgesprochen wird wegen Ausübung von verfassungsmässigen Rechten, also wenn ich demonstriere und ich werde deswegen entlassen. Oder eine Kündigung, die ausgesprochen wird, nachdem ich mich getraut habe, zum Beispiel Überstunden geltend zu machen, sogenannte Rachekündigung. Also im Gesetz findet man verschiedene so Missbrauchstatbestände. Und was jetzt wichtig ist, und darum habe ich jetzt diesen Themenkomplex ausgewählt, die Auflistung im Gesetz von missbräuchlichen Tatbeständen ist nicht abschliessend. Das heisst, Gericht könnte neue schaffen, die man im Gesetz so nicht findet. Und das macht es für die Arbeitgeberinnen wie für die Arbeitnehmenden noch anspruchsvoll, weil es nützt einem also nichts, einfach ins Gesetz zu schauen, sondern es kann sein, also in dem Fall, sondern es kann sein, dass es andere Missbrauchskonstellationen gibt. Und genau das ist da der Fall. Es gibt die sogenannte Alterskündigung und die Konfliktkündigung, das sind die beiden, die ich da ausgesucht habe, die also, wenn sie so wollen, durch Richterrecht geschaffen worden sind und wo man im Gesetz so nicht findet.
Fangen wir gerade mal bei der Alterskündigung an. Was ist das genau?
Es ist ein Begriff, der so im Gesetz nicht steht, der aber so sich durchgesetzt hat. Es geht um Kündigung, arbeitgeberseitige Kündigungen von älteren Mitarbeitenden. Und da stellt sich die Frage, ob Arbeitgebende, bevor sie kündigen in so einer Situation, besondere Zurückhaltung müssen, an den Tag legen, dass man vielleicht zuerst nach anderen Möglichkeiten sucht, vielleicht andere Arbeiten zuweisen oder mindestens zuerst verwarnen tut. Im Normalfall, in Anführungszeichen, wäre das nicht nötig, eben Grundsatz von der Kündigungsfreiheit. Aber das ist jetzt eben die Frage, ob das bei älteren Mitarbeitenden das so ist.
Und wieso sollte man besonders darauf schauen, jetzt bei älteren Mitarbeitenden? Ich meine, sie können vielleicht auch weniger gut mit dem Computer umgehen, kann man sie weniger gut einsetzen?
Ja, das kann so sein. Gleichzeitig haben wir eine Fürsorgepflicht und man kann die Meinung vertreten, dass die wie eine Art so ein bisschen dynamisch sich entwickelt mit der Dauer vom Arbeitsverhältnis, dass also eine gewisse Erhöhung von der Fürsorgepflicht greift, wenn jemand schon über Jahrzehnte verdienstvoll geschaffen hat. Und das eben mit dem Ergebnis, dass da dann bei der Kündigung eine Art erhöhten Schutz soll greifen. Das ist, wie gesagt, erstens so nicht im Gesetz vorgesehen und auch ziemlich umstritten. Aber das ist eine Art der Hintergrund, oder ob gegenüber solchen Mitarbeitenden eine erhöhte Fürsorgepflicht muss beachten.
Und Sie haben dann einen Fall herausgepickt, wo es genau um die Thematik geht. Was ist da genau entschieden worden?
Ja, der Ursprung von dieser ganzen Rechtsprechung war ein ziemlich krasser Fall gewesen. Ist jetzt auch schon längere Zeit her. Es ist dort um einen Heizungsmonteur gegangen, 44 Dienstjahre, wenige Monate vor der Pensionierung und der wird entlassen. Und da hat das Bundesgericht, das ist so ein bisschen der neudeutsch gesprochene Leading Case, gefunden, so etwas, die Entlassung ist missbräuchlich. weil eben Zurückhaltung gefordert wäre nach so vielen Dienstjahren, so kurz vor der Pensionierung. Und nach dem Entscheid sind verschiedene andere Urteile gesprochen worden und manchmal hat es gelangt, manchmal nicht. Also so Fälle von Leuten mit 50, 55, 57 und vielleicht 20 Dienstjahre, 30 Dienstjahre. Und da ist dann die Frage, sind das auch schon ältere Personen im Sinne von dieser Rechtsprechung oder eben nicht? Das heisst, muss man da auch Zurückhaltung üben oder kann man die einfach entlassen, wie die, ja, für Schlusszeichen, jungen, normalen Mitarbeiter. Das ist also hin und her gegangen und das ist auch heute noch so der Stand. Also ich kann Ihnen nicht eine bestimmte Zahl sagen, dass man sagt, ab 30 Dienstjahren und mindestens 60 oder irgendeine so eine Relation gibt es leider nicht. Ich kann einfach darauf hinweisen, der letzte Entscheid, der mir jetzt da gerade aufgefallen ist, dort ist es um einen 64-jährigen Mitarbeiter gegangen mit rund 30 Dienstjahren. Und dem hat man 11 Monate vor der Pensionierung gekündigt. Also 64, rund 30 Dienstjahre, 11 Monate vor der Pensionierung. Und da hat das Bundesgericht gefunden, doch, das ist jetzt ein Fall von einer Alterskündigung, die man eben nicht hätte verkünden oder mindestens noch nicht hätte künden und hat darum eine Entschädigung von rund 4,5 Monatslöhnen zugesprochen, wegen missbräuchlicher Kündigung.
Kommt es dann darauf an, wieso ihm gekündigt worden ist?
Auf den ersten Blick nicht, weil das Alter hat man ja so oder anders. Das heisst, die Anzahl Dienstjahre und dass es nur noch wenige Monate gab bis zur Pensionierung. Aber da bin ich schon der Meinung, wenn jetzt da wirklich klare Pflichtverletzungen vorliegen, wo man vielleicht sogar vorher noch verwarnt hat, dann finde ich, kann der Kündigungsschutz nicht mehr greifen. Also das Alter allein kann in meinen Augen nicht einfach eine Arbeitsplatzgarantie sein, die einem schützt, selbst die Situation, wo man wirklich Sachen vorsätzlich nicht korrekt erfüllt.
Was ist, wenn das Unternehmen finanzielle Probleme hat und sowieso Leute muss entlassen muss und es jetzt halt einfach die Person auch noch trifft?
Das ist ein schwieriges Thema und berechtigte Frage, weil die Frage ist dann, ja, wer hat dann mehr Recht und wer ist mehr geschützt? Muss dann die Arbeitgeberin wie eine Art Sozialauswahl vornehmen und wie würdigen, wen trifft es jetzt mehr und wer weniger? Mhm. Das ist halt eigentlich in der Schweiz keine Tradition, dass das notwendig ist. Mhm. Und ich glaube, eine gewisse Kritik an dieser Rechtsprechung ist auch zulässig. Ich meine, wir haben alle Interesse dafür, oder Verständnis dafür, dass ältere Mitarbeitende geschützt werden. Aber man muss immer daran denken, es gibt dann immer auch eine Gegenseite. Das heisst nämlich nichts anderes, als dass nicht ältere Mitarbeitende, jüngere Mitarbeitende dann weniger geschützt sind. Und man kann ein bisschen ketzerisch die Frage stellen, ist dann eine alleinerziehende Mutter, die 25-jährig ist und dringend auf ein Erwerbseinkommen angewiesen ist, ist die dann weniger schutzwürdig als der 60-jährige Manager, der immer gut verdient hat? Also wer muss man schützen? Das ist einfach eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Und darum sehe ich die Alterskündigungsrechtsprechung schon auch in einem gewissen kritischen Licht.
Jetzt haben Sie vorher auch viele Fälle genannt, eben, wo es um ganz viele Dienstjahre gegangen ist, jetzt in dem Fall 30 Dienstjahre und so weiter. Jetzt die Tendenz heutzutage ist wahrscheinlich, dass man nicht mehr 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber bleibt. Also das wird es nicht mehr so viel geben in Zukunft. Wie ist denn das Verhältnis von diesen Rollen Dienstjahre im Verhältnis zum Alter?
Das ist leider völlig ungeklärt. Also da gibt das Bundesgericht keine genauere Regeln vor. Also eben, Sie sagen zu Recht, die Fälle wird es weniger geben, wo jemand sein ganzes Berufsleben beim gleichen Arbeitgeber, Arbeitgeberin verbracht hat. Und wie ist es dann, wenn jemand mit 60 eine neue Stelle antritt und dann wird er mit 64 entlassen? Ist dann die Person auch schon geschützt? Sie ist dann wirklich in dem Sinne in Altersjahr wirklich alt, kurz vor der Pensionierung, aber hat noch sehr wenige Dienstjahre. Und da gibt es keine Antwort drauf. Ich bin der Meinung, dass in so einer Konstellation man das nicht gleichsetzen mit jemandem, der schon Jahrzehnte dabei war. Aber ja, es gibt da leider keine klare Wechselwirkung zwischen den beiden Grössen.
Was würden Sie Unternehmen anraten, die ältere Mitarbeitende beschäftigen oder auch ältere Mitarbeitende selber raten in Unternehmen zum Umgehen mit dieser unsicheren Situation, notabene?
Ja, es ist schwierig, da generell einen Rat zu geben, weil die Rechtsprechung ist ja so schwankend. Und wichtige Grössen sind eben ungeklärt, eben ab welchem Altersjahr, ab wie vielen Dienstjahren, wie ist das Verhältnis von diesen beiden Grössen zueinander. Da ist es noch schwierig, eine Prognose zu stellen, ab wann muss man da Rücksicht nehmen oder ab wann hat man sich von der Arbeitnehmenden Anspruch auf Rücksichtnahme? Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht sehr juristische Antwort. Ich denke, irgendwo verstehe ich, dass man sollte Rücksicht nehmen auf ältere Mitarbeitende, auch wenn sie vielleicht noch nicht so viele Dienstjahre haben. Also ich habe eine Sympathie dafür, dass Arbeitgebende, soweit sich es einrichten lässt, halt dann doch schauen, gibt es nicht noch eine Alternative, um irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis vielleicht eine frühzeitige Pensionierung möglich ist, beispielsweise. Auf der anderen Seite, ich habe es angedeutet, gibt es ein Spannungsfeld für mich zum eine Art geringeren Schutz der anderen Mitarbeitenden. Und so einen klaren Kündigungsschutz für ältere Mitarbeitende oder für bestimmte Gruppen von Mitarbeitenden, das muss meiner Meinung nach der Gesetzgeber vorsehen und kann nicht einfach durch Richterrecht geschaffen werden. Und da hat also auch das Bundesgericht kürzlich einen Schritt zurück gemacht und auch gefunden, man kann nicht sagen, pauschal, jede ältere Mitarbeitende sei einfach unter dem Schutzschirm von dieser Rechtsprechung.
Mhm. Aber vielleicht, was ist denn, wenn man einen älteren Mitarbeitenden hat, der bei einem arbeitet und vielleicht in allem einfach ein bisschen langsamer ist oder eben bei Computerproblemsystemen ein bisschen Mühe hat?
Ist natürlich primär nicht eine juristische Fragestellung, sondern unternehmerisch. Was macht man mit so Leuten? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie gesagt, andere Arbeit zuzuweisen, wo das nicht mehr so, die Defizite nicht mehr so sich auswirken. Mhm. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, dass man einen neuen Arbeitsvertrag abschließt zu vielleicht ein bisschen anderen Konditionen. Es ist nicht ein Menschenrecht, dass ich immer mehr verdienen muss bis zur Pensionierung. Also vielleicht kann man jetzt gemeinsam zum Schluss kommen, okay, du hast jetzt gewisse Limiten, wir sehen die, wir möchten trotzdem mit dir das Arbeitsverhältnis noch weiterführen. Du würdest neu vielleicht einen Schritt zurück machen, eine Aufgabe vielleicht mit weniger Verantwortung übernehmen und es gibt eine gewisse Lohnreduktion. Also das ist für mich durchaus etwas, wo man in der Praxis mehr müsste prüfen, als es heute gemacht wird.
Kommen wir zu unserem nächsten Thema, zum Thema Konfliktkündigung. Um was geht es da, Herr Rudolf?
Es ist ein zweiter Missbrauchstatbestand wie die Alterskündigung, die man eben nicht im Gesetz findet. Und darum ist es heikel, oder? Also das, wenn man sich nicht ein bisschen damit auseinandersetzt, vielleicht kein juristisches Hintergrundwissen hat oder nicht den Podcast hört, dann weiss man das nicht. Nämlich, und das ist auch Rechtsprechung vom Bundesgericht, wo sagt, wenn ein Konflikt am Arbeitsplatz besteht, also es gibt Schwierigkeiten zwischen den Mitarbeitenden untereinander oder Mitarbeitenden und Vorgesetzten, das spielt eigentlich keine Rolle, dann muss die Arbeitgeberin nach dieser Rechtsprechung sich zuerst darum bemühen, den Konflikt zu lösen, zum Beispiel durch Diskussion, Gespräch, vielleicht Weisungen erteilen, Arbeiten anders verteilen. Und erst wenn man solche Bemühungen versucht hat und die nichts genützt haben, erst dann darf man zur Kündigung schreiten. Also mit anderen Worten, in einem Konflikt nicht direkt künden, sondern zuerst versuchen, den Konflikt zu lösen. Wenn man sich nicht an das hält, dann ist eine Kündigung nach dieser Rechtsprechung eben missbräuchlich.
Also ich nehme an, in dem Fall, die Gerichte sind sich noch nicht ganz einig beim Thema Konfliktkündigung. Sie haben ja auch noch ein Beispiel mitgenommen.
Ja, es gibt mehrere Entscheide, die eine Richtung gegangen sind, in die andere Richtung gegangen sind. In dem Entscheid, den ich jetzt da ausgesucht habe, der ist vom Februar 2023. Dort ist es um einen CEO gegangen. Und der ist offenbar nach dem Urteil hat der einen Konflikt gehabt mit dem Verwaltungsrat. Aber nicht nur das, man hat ihm auch noch vertraglich garantierte Kompetenzen nicht zugestanden. Aber im weitesten Sinn ist also ein Konflikt vorgelegen und offenbar hat sich da das Unternehmen auch nicht gross darum bemüht, den Konflikt zu lösen, sondern man ist dann relativ zügig zur Kündigung geschritten und dann hat man entschieden, das ist eben auch Konfliktkündigung, nicht bemüht um eine Lösung und entsprechend Missbräuchlichkeit und damit eine Entschädigung, die da, weil natürlich der Mann gut verdient hat, von 6 Monatslöhnen, also das Maximum von 250'000 Franken. Man muss aber noch ergänzen, es gibt andere Urteile, die schon entschieden haben, dass wenn es um sehr hohe Kader geht, ob die Vertrauensgrundlage so wichtig ist und zentral ist, dass man nicht übertrieben viel Konfliktlösung kann verlangen kann, weil es einfach nicht mehr geht. Das ist in dem Fall ein Sonderfall, wo man nicht zu sehr verallgemeinern
darf. Jetzt, Sie haben vorhin gesagt, ein Unternehmen muss sich bemühen um eine Konfliktlösung. Was muss es konkret machen?
Das ist ein weiteres Dilemma, das Sie ansprechen an der Rechtsprechung. Gericht sagen einem nicht so genau, was man machen muss. Also was ist noch gefordert? Das kann einfach ein Gespräch sein, dass man mit der entsprechend involvierten Person redet und sie zur Mäßigung anhalten tut. Es kann vielleicht eine Erteilung von Weisungen sein, dass man sagt, bestimmte Personen, das und das Verhalten wird nicht mehr akzeptiert. Mhm. Das kann eine neue Verteilung von Arbeiten sein. Man sagt, wenn da gewisse Arbeiten immer wieder den Konflikt auslösen, soll es halt jemand anderes machen. Es kann sogar eine Versetzung sein im Betrieb, dass jemand halt in eine andere Abteilung geht. Es könnte sogar externe Mediation sein, oder? Dass man da externe Hilfe sucht, um mit den Streithähnen irgendwie zu versöhnen. Also, es ist eine relativ breite Palette. Klar ist für mich, irgendwann muss es ein Ende haben. Also man kann von Arbeitgebern nicht verlangen, dass sie da jahrelang dann Mediation betreiben, sondern man muss ernsthaft und ergebnisoffen das versuchen. Aber wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und dann ist die Kündigung auch zulässig. Also es ist nicht so, dass die Kündigung gar nicht zulässig ist, sondern es wird einfach verlangt, dass man vorher versucht, das Problem zu lösen.
Bei diesen Konfliktkündigungen, was ist, wenn jemand dann wirklich auch Schuld ist an diesem Konflikt?
Also häufig ist es ja so, dass mehrere Leute in Anführungsstrichen die Schuld sind. Und das ist dann wohl auch der Fall, wo man sagt, gut, dann muss man nach dieser Rechtsprechung zuerst versuchen, das Problem zu lösen. Mhm. Jetzt gibt es aber sicher seltene Fälle, wo ganz klar ist, wer in Anführungsstrichen der Bösewicht ist. Also wo ganz klar jemand ist, wo von ihm gehen die Aggressionen oder was auch immer aus. Und in so einer Situation bin ich der Meinung, kann der Schutzschirm nicht mehr greifen. Also das wäre ja ganz ein eigenartiges Resultat, dass derjenige, der sich um nichts futiert und einfach ohne Hemmungen die Leute fertig macht oder was auch immer, dass der noch geschützt wird über die Rechtsprechung von der Konfliktkündigung. Also für mich ist klar, wenn es eine klare Schuldzuweisung möglich ist und auch beweisbar ist, dann muss da nicht mehr gegenüber dieser Person Konfliktlösung geübt werden.
Und vielleicht auch noch, wie gross muss denn eigentlich der Konflikt sein? Weil es kann theoretisch jeder kommen und sagen, ja, wir haben einen Konflikt gehabt.
Sehr ein berechtigter Punkt. Also wenn das Bundesgericht davon einen Konflikt redet, dann muss das schon eine gewisse Dimension erreicht haben. Also ich sage jetzt einmal, einfach so eine atmosphärische Trübung am Arbeitsplatz, dass jemand vielleicht ein bisschen verschnupft ist, weil der andere nicht laut genug Guten Morgen gesagt hat. Das ist noch kein Konflikt, der den Schutz auslöst. Oder auch, wenn ein Mitarbeiter muss abgemahnt werden, weil er seine Arbeit nicht richtig gemacht hat. Das ist auch kein Konflikt. Also das ist nicht ein Fall, wo der Schutz greift, sondern es braucht schon so eine gewisse, auch meistens über eine gewisse Dauer, bestehende Anspannung, wo nicht von jemandem allein verantwortet wird.
Herr Rudolf, das nächste Mal besprechen wir auch ein spannendes Thema. Es geht um interne Untersuchungen. Was schauen wir da zusammen an?
Ja, zuerst müssen wir uns fragen, was ist das überhaupt? Es geht im weitesten Sinn darum, dass das Unternehmen, nachdem es von gewissen Missständen erfährt, das Ganze lässt untersuchen, sei es durch eigene Leute, sei es durch externe Berater. Solche interne Untersuchungen haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Ich sehe immer wieder, auch bei den Medien, wenn es einen entsprechenden Skandal gibt, gibt es auch bei der öffentlichen Verwaltung, dort, wo man dann eher von Administrativuntersuchung reden, ist aber im Ergebnis das Gleiche, also eine grosse praktische Bedeutung. Und man würde das nächste Mal insbesondere auch schauen, was es dann so für Tipps und Tricks gibt bei der Durchführung von so einer internen Untersuchung, und zwar sowohl aus Sicht der Arbeitgebenden, also was müssen sie achten, was müssen sie respektieren, aber auch aus Sicht der Arbeitnehmenden, was für Rechte können sie bestehen, wenn sie Gegenstand sind von so einer Untersuchung.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolf.